Wir sind live. Herzlich willkommen bei Jan und Jakob Radio Folge 8. Das heißt, es sind noch 2 Folgen bis Folge 10 und da wartet ein fettes Special auf euch.
Das stimmt, Leute. Und wir sind heute wie immer live hier beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Die Leute sind im Publikum da, sie haben alle ein kleines Säckchen in der Hand und es ist generell eine gute, normale Sommerparty und später tritt noch ein besonderer Special Guest auf, den ihr vielleicht noch kennt von damals.
Von Folge 6. Jan, vielleicht möchtest du den Leuten erzählen, was wir alles Großes geplant haben für unsere Folge 10.
Okay, also Folge 10.
Ich sag nur DJ Bobo, just saying.
So. Jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, mein Gott. Genau, wir haben uns halt so überlegt, okay, was ist so, wir kennen ja unsere unsere Crowd, ja, unsere Pappenheimer. So, was ist deren Passion? Ja, womit sind die so passionate so in ihrem Leben? Und dann ist natürlich klar, muss man nicht lange rumforschen, dann ist das die Musik ihrer Kindheit. Und da eben ganz besonders ein Schweizer DJ, den wir nie vergessen haben und der auch nie aufgehört hat, Musik zu machen und zu produzieren und zu tun. Und deswegen, genau, ist DJ Bobo mit bürgerlichem Namen Franz Bobo in 2 Folgen bei uns zu Gast, bei Jan und Jakob Radio. Und wir sind sehr stolz darauf.
Gleich 2 Folgen, das wusste ich nicht.
Nein, übrigens, in 2 Folgen.
Okay, Entschuldigung. Es gibt einen Wahnsinns-DJ Bobo-Fakt. Und zwar war ich mit unserem Freund Melchior, der auch der Elch genannt wird, im Miniaturwunderland in Hamburg, ne, ja, wo diese Modelleisenbahnen sind. Ja. Und dann ist ein Konzert mit wirklich 20.000 kleinen Männchen, ja, die da alle stehen. Es ist so ein riesen Festival-Crowd, die komplett durchdreht. Und auf der Bühne ist DJ Bobo. Wo man denkt, Alter, ihr hattet alle Musiker der Welt zur Verfügung. Ihr habt safe monatelang an dieser Crowd gearbeitet und hab dann gedacht, nee, auf jeden Fall muss auf der Bühne DJ Bobo stehen. Ich finde es super geil.
Ja, es ist mega cool, weil ich meine, der macht doch so krasse musical-mäßige Tours mit so Kostümen und allem möglichen Kram. Ich glaube, das ist schon Unterhaltung für viele Leute.
So. Ich würde DJ Bobo auch gerne mal live sehen. Also DJ Bobo, falls du das hier hörst.
Yeah.
Vielleicht sollte ich das Geräusch
Jakob,
nicht mehr machen.
Kurze Green Room Note für dich, wollte ich dir eigentlich vorher sagen. Ich glaube, es ist eine ganz coole Idee, wenn wir für den Podcast einen Instagram-Account machen. Weil dann können wir immer so, falls es irgendwie aufkommt, so passende Bilder zur Episode posten und auch immer so nach dem Motto so, hey, worüber sollen wir reden das nächste Mal? Einfach so ein bisschen Communication bündeln.
Finde ich gut. Aber das schneidest du jetzt raus, Jan, ne?
Yes.
Ja, so wie du ja immer alle Sachen von mir rausschneidest.
Hey. Jakob. Hey. Okay.
Jan, ich bin bester Dinge heute tatsächlich, weil ich vor unserem Podcast jetzt joggen war und krass. Ich habe 3 Spechte gesehen.
Alter, Spechte drehen richtig ab zurzeit, ne? Ja, erzähl mir.
Ja, Spechte, es ist komplett die Spechtzeit gerade offensichtlich.
Ja.
Es war ein normaler Specht mit so einem roten Spechtkopf.
Ja.
Und dann waren aber 2 mit so einem grünen Spechtkopf.
Ja, Grünspecht.
Was?
Buntspecht und Grünspecht.
Ah, der andere heißt Buntspecht, ist aber rot oder was?
Mhm.
Das macht keinen Sinn.
Naja, der ist rot, weiß, schwarz, wie das Reich.
Jan,
deswegen
trotzdem
kann man schon vom Bunt ausgehen.
Nein, weiß und schwarz, also das ist doch dumm. Er ist rot und dann noch weiß und schwarz. Nee, das ist ganz offensichtlich bunt. Das macht keinen Sinn.
Jakob, ich weiß nicht, wann die benannt wurden, aber ich glaube, das war so im Spätmittelalter, aber im Frühmittelalter.
Oder als
da hatte man nicht so viele Farben, weißt du?
Und das war so in der Zeit, als gerade das Schwarz-Weiß-Fernsehen aufkam und man hat das als bunt empfunden. Und da wurde der Buntspecht entdeckt.
Ja, das ist
These.
Auch wahrscheinlich. Ja, ist beides wahrscheinlich.
Also beides gleich
nice.
Wahrscheinlich.
Ich war gestern joggen und ich bin einfach hingefallen. Und das ist richtig nervig, weil ich habe jetzt eine Schorfwunde am Knie, als wäre ich 5 und die tut ziemlich weh.
Hey, hast du auch so ein bisschen dir die Hose aufgeschuppert und da jetzt so ein Flicken drauf, so ein Dino-Flicken?
Ja.
Hey, ja, wieso hast du dich auf die Fresse gelegt? Man legt sich in unserem Alter eigentlich nicht mehr auf die Fresse.
Ja, aber wenn es dann passiert, dann tut's richtig weh. Ich bin gestolpert über so eine fucking Bordsteinkante. Ich war nicht sonderlich konzentriert bei der Sache.
Weil ich bin letztens fast auf die Fresse gefallen, als gerade so der zweite Tag dieses 1,5 Meter Abstand-Dings war. Right. Und ich dachte so, okay, klar, ich pass drauf auf. Und dann war so ein Mädchen, das mit ihrem Puckirad Schlangenlinien so gefahren ist. Und ich war hinter ihr und war so, hä, fuck, jetzt wird's langsam richtig schwer. Man ist ja sowieso schon vorher so Slalom durch die Leute gelaufen.
Hey,
und dann
geht bin ich halt nicht. Es geht überhaupt nicht, diese 1,5 Meter Abstand in Hessen, weil alle Straßen hier sind 1,5 Meter breit, alle Fußwege sind 1,5 Meter breit, die Häuser stehen aneinander und es leben trotzdem irgendwie 2 Millionen Leute in dieser fucking Metropolregion. Wie soll das gehen mit diesem Abstand? Merkel, danke Merkel, bitte Merkel. Tschüss Merkel. Jakob, red weiter.
Auf jeden Fall bin ich dann diesem Mädchen ausgewichen und da war halt so ein Rock und da Rock. Musste ich dann so richtig drüber springen. Ja, Jan, für dich ist ja auch jedes Auto ein Pickup-Truck.
Ja.
Oder auf jeden Fall habe ich mich fast über diesen Rock so richtig übel auf die Fresse gelegt.
Okay. Geile Geschichte von wie du fast hingefallen bist, Jakob. Cool.
Übrigens, Entenfamilien sind jetzt auch alle am Start.
Die sind richtig auch hoch, ja. Finde ich auch immer wieder nice. Und du kennst auch die Nutrias hier, ne? An der Nidda?
Ja, und es gibt jetzt auch Nutrias im Rebstock-Park. Und letztens standen nämlich so Kinder und waren dann so, oh krass, Mama, guck mal, ein Biber. Mhm. Und ich, Deutscher, mega Dulli, bin stehen geblieben, meinte, das sind Nutrias. Ich bleib nicht mal an roten Ampeln beim Joggen stehen, aber das habe ich als den Punkt empfunden, wo ich stehen bleiben musste.
Ich muss dir kurz den Zauber aus deiner Welt nehmen, indem ich dir erkläre, dass es ein etwas weniger cooles Nagetier ist, was du gerade siehst.
Genau. Und du bist ein Kind, das einfach gerne von Sachen fasziniert ist, aber lass mich dir ein bisschen Realismus in deine Welt bringen und sagen, es ist nicht ganz so geil, wie du dachtest. Ja. Richtig unnötig im Nachhinein.
Ja, absolut. Ich find's aber schon noch ziemlich witzig. Weil ich weiß auch, dass das erste Mal, dass ich die gesehen habe, bin ich so stehen geblieben. Ey, haben wir darüber schon mal im Podcast geredet? Egal.
Scheiß drauf, Jan.
Bin ich so stehen geblieben und hab so auch so Leute um mich herum, die so an mir dran vorbeigegangen sind. Damals durfte man noch aneinander vorbeigehen. meinte so, ey, guck mal, das ist ein Biber. Bis ich dann später gegoogelt habe, dass das keine Biber sind. Oder ich glaube, ich bin noch selber drauf gekommen. Die haben halt nicht die klassischen Trademark-Biberschwänze, diese platten Biberschwänze, sondern die haben eigentlich so längere Rattenschwänze. Die sehen halt gigantische Ratten.
Ich möchte an dieser Stelle einhaken, Jan, du bist nicht drauf gekommen. Kein Mensch kennt Nutrias, wenn ihm nicht jemand gesagt hat, dass das Nutrias sind. Das Wort habe ich noch nie gehört.
Ich bin aufgewachsen mit dem Kosmos Naturführer. Das ist ein Tier- und Pflanzenbestimmungsbuch, in der alle Tiere und Pflanzen Deutschlands bebildert drin vorkommen. Und ich habe das als Kind studiert und deswegen weiß ich schon seit länger, als du geboren wurdest, was ein Nutria ist. Entschuldigung,
muss man
nicht Entschuldigung. Das ist die deutsche Variante von Sorry Not Sorry, weil ich weiß, ihr Poetry Slam Fans liebt die deutsche Sprache.
Es ist gut übrigens, dass wir in zwei Spuren aufnehmen, weil du redest immer so ein bisschen noch länger und ich falle dir ständig ins Wort, deswegen musst du das dann schneiden.
Mache ich definitiv, klar.
Mhm. Ich weiß ja, du bist ja sehr gewissenhaft, was das angeht.
Bin da gewissenhaft wie der Gewissensaft von Becker's Bester.
Ach krass,
das gefällt euch doch, ihr Poetry Slam Fans, oder? Ich habe eine deutsche Referenz gemacht. Wie findest du den neuen Witz, den ich jetzt hier einbringe, Jakob?
Finde ich sehr gut. Okay. Finde ich sehr gut. Tatsächlich hatte ich nicht so ein Buch. Ich hatte aber ein Dino-Buch, wo die ganzen Dinos drin gezeichnet waren. Und ich hatte extrem gutes Dino-Knowledge. Allerdings war das so, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich bevor ich lesen konnte.
Und das Ding ist halt auch, dass die Paläontologie, seit wir Kinder waren, übelste Fortschritte gemacht hat und das meiste Dino-Knowledge, vor allem das, was sozusagen bilderbasiert ist, so also nach dem Motto, wie sieht deren Haut aus, haben die Federn, haben die vielleicht sogar Fell, da ist total viel Forschung irgendwie noch passiert, seit wir das gelernt haben. Deswegen ist unser Dino-Wissen eigentlich relativ obsolet, muss ich dir leider mitteilen.
Echt? Warte mal, also außer, dass der T-Rex vermutlich Federn hatte, aber nur so Federkiele an manchen Stellen. Ja. Das ist so mein Wissen, was für mich den T-Rex weitaus weniger gefährlich jetzt macht, weil er einfach Sachen mit Federn sind nicht so, und ja, Sachen, Jan, ja. Sind nicht so gefährlich wie Sachen ohne Federn, aber gib mir weitere Dino-Facts, die ich nicht wusste oder die falsch bei mir verankert sind.
Ja, das ist auf jeden Fall so das bedeutendste Beispiel, glaube ich. Ach man, ich weiß jetzt, glaube ich, keinen weiteren jetzt so aus dem Kopf. Aber ich muss, plage an dieser Stelle nochmal den YouTube-Kanal, von dem ich das alles weiß, Trey the Explainer. Der macht extrem gute Paläontologie-Videos und Kryptozoologie-Videos aus einer wissenschaftlich-kritischen Perspektive. Das ist sehr, sehr schön.
Warte mal, Kryptozoologie, ist das so Zoos, wo man nur mit Bitcoins zahlen kann oder was ist das?
Nice. Kryptozoologie ist die Zoologie der noch nicht entdeckten Tiere. Das heißt so Nessie und so.
Hey, okay, cool, Jan, das klingt so ein bisschen wie ein Verschwörungstheorie-Kanal.
Nee, genau, das Ding ist nämlich, dass er das eben wissenschaftlich beleuchtet und dann eben so Sachen sagt wie, okay,
es gibt Nessie.
Nessie ist halt ein Hype gewesen, weil halt irgendwann ein betrunkenes Paar nachts Auto gefahren ist und irgendwas so halb im Halbdunkel gesehen hat und es dann irgendwie beschrieben hat wie so ein komisches Dinosaurierwesen, was zufälligerweise im Donkey Kong, nicht Donkey Kong, im King Kong Film vorkam, der in dem Jahr rausgekommen ist. Das heißt, diese Leute haben wahrscheinlich King Kong geguckt, sind danach betrunken Auto gefahren, hatten Schiss, haben irgendwas über die Straße laufen sehen, haben sich dann gedacht, das war dieses King Kong Seemonster und seitdem haben ganz viele andere Leute auch dieses Seemonster gesehen und davon Bilder gefälscht und gemacht, aber es ist eigentlich sowas wie eine, ja, wie so eine kollektive Fantasievorstellung.
Ach, wie geil. Und basierend auf King Kong. Übrigens sehr sympathisch von dir. Ich verwechsel Donkey Kong und King Kong auch ständig.
Ja, ich meine, beide kommen super selten in meinem Live vor, aber trotzdem sind sie nah beieinander.
Wobei Donkey Kong häufiger vorkommt, ja? In meinem Live. Und mir ist letztens aufgefallen, ich suche ja irgendwie momentan gerne nach Sachen, die so absurd sind, weil ich gerne Whataboutism mit Kunst betreibe, dass Leute sagen so, hä, Kunst ist voll absurd, wo man so sagt, Dicker, Donkey Kong ist absurd. Das ist ein Affe. Das ist ein Affe, der ist nackt. Wie Affen halt sind, aber er trägt eine Krawatte, eine rote. Das ist das Einzige, was er trägt und darauf ist DK, also seine Initialien.
Okay, aber Jakob, jetzt im Vergleich zu Affenkleidung finde ich nur eine Krawatte tragen mit deinen Initialen drauf eine relativ normale Affenkleidung. Weil ich meine, du kannst ja nicht einfach Affenkleidung mit Menschenkleidung vergleichen. Das ist ja witzlos.
Ja, aber irgendwie hat Donkey Kong so einen komischen Business-Style. Also ja. Irgendwie ist er so voll förmlich, als würde er zu so einem Donkey Kong-Bewerbungsgespräch gehen.
Wir waren spielen, er hat Business gemacht.
Ah, okay. Ah, bezieht sich auf Bushido an dieser Stelle. Nee, das ist Echo, ne?
Echo Fresh, Ghetto Chef, der beste deutsche MC.
Ah ja, stimmt, aus der Abrechnung.
Ja.
Ja. Übrigens, apropos zu so Sachen, also zu so Nessie und so Sachen, die für so mythische Wesen. Ja. Ich habe letztens eine Doku, weil du hast ja jetzt auch gerade einen YouTube-Channel empfohlen. Ich empfehle eine Doku in der ZDF-Mediathek. Mhm. 7 Kontinente, ein Planet, die beste Doku der Welt. Und da kam der Grottenolm
7
vor.
7 Kontinente, I'm Mike. Sorry, der Grottenolm.
Der Grottenolm wohnt in so komischen Höhlen und so. Ja. Und er wurde lange für einen Drachen gehalten, weil er aussieht wie ein fucking Drachemann. Er ist halt irgendwie so weiß und so grottenolmig und halt so ziemlich lang. Aber vor allen Dingen sein Face sieht halt original aus wie ein Drachenface. Und er sieht so richtig creepy aus und ist halt so ein mega faszinierendes Tier. Der Grottenolm wird bis zu 100 Jahre alt und schafft es ohne Probleme irgendwie 10 Jahre nicht zu essen. Und genau da habe ich heute Morgen beim Duschen drüber nachgedacht und habe gedacht, wie hat man das rausgefunden, dass der einfach 10 Jahre lang nichts essen muss? War da so ein komischer Praktikant, der da gesessen hat und hat gesagt, so, du wartest jetzt. Und dann wollen wir mal sehen, wann der Grottenolm wieder frisst.
Geil.
Was soll das? Wie kommt man darauf? Hat man seinen Magen untersucht? Sag's mir.
Ah ja, ich könnte jetzt so langweilige Vermutungen anstellen, wie man das wohl untersucht hat. Aber es ist ja witziger, wenn ich sowas sage wie, naja, wahrscheinlich saßen die ganze Zeit Praktikant dahinter und hat darauf gewartet, dass er kackt und es ist nicht passiert.
Ach, kacken, okay, ja.
Und es war halt total ärgerlich, weil es war halt ein 10-jähriges Praktikum. Und,
ja, auch 10 Jahre lang, also
hat halt null in die Rentenversicherung eingezahlt während der Zeit. Deswegen, darüber spricht halt keiner. Darüber soll das ZDF doch mal berichten. Jakob.
Ja. Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass sein Gehalt angepasst wurde, weil Leute gesagt haben, Mensch, du machst deinen Job echt gut, wir sollten dich besser bezahlen.
Weil das Schlimmste ist doch, wenn du Research machst und dein Ergebnis ist nix. Also, ich meine, es ist doch, stell mir vor, das hätte seine 10 Jahre halt einfach so aufgeheitert, wenn irgendwann im Jahr 7 der Grottenlump so um die Ecke gekommen ist und einfach so, und mit so einer Maus im Mund und der Mausschwanz hinkt noch so im Mundwinkel.
Ach, meinst du, das hätte 7 Jahre deiner Lebenszeit entschädigt? Halte ich für unwahrscheinlich.
Du legst mir Worte in den Grottenolm. Mäusemund, Jakob.
Der Grottenlump ist halt plötzlich so ein mega abgefucktes Tier.
Lurch.
Nee, der Lump.
Der Grottenlauch.
Der Grottenlump hat so Hautfetzen an sich runterhängen, weißt du? Und ist so ein bisschen, wie wenn er schwimmt, dann flattert so ganz viel an ihm dran.
Ja. Das ist gut, um sich treiben zu lassen. Ist das ein Wassertier oder? Also das sind
ja,
so
ist ein Wassertier.
Wässrige.
Ja, deswegen war Arm auch Höhen. Quatsch. Wobei, er hat, glaube ich, so armartige Dinger. Ganz genau habe ich den Grottenolm auch nicht mehr im Kopf.
Okay.
Tut mir leid. Und wo ich auch letztens drüber nachgedacht habe, wo ich deine Meinung zu gerne wüsste, ist, ich hab gestern mit Lara darüber gesprochen, dass ich als kleiner Junge so 2 Pflanzen richtig faszinierend fand. Das eine waren Farne.
Entschuldigung. Fleischfressende Pflanze ist die andere.
Ja, ja, natürlich. Ja. Natürlich, natürlich ist es
und
die andere.
Und Farne wegen Dinos.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Und irgendwie hatte man so das, danke Jan, das mit der fleischfressenden Pflanze, hast du komplett recht, weil man so, irgendwie war es so cool, so eine gefährliche Pflanze bei sich im Zimmer zu haben.
Hat die aber natürlich überlebt, nie. Weil ich erinnere mich, ich hatte eine und die ist gestorben.
Natürlich hat die nicht überlebt. Ja. Ich habe dann einmal versucht, ihr Fliegen so zu fangen und das hat dann irgendwie alles, also keine Ahnung, ich glaube, ich habe die da reingelegt, aber ich weiß nicht mehr, was passiert. Es war auf jeden Fall nicht spektakulär.
Ja.
Es ist so wie Urzeitkrebse. Man denkt so, oh krass, Alter, ich habe so richtige, die quasi, na gut, als Kind denkst du nicht, ich habe die Evolution in meinem Glas, aber bist schon beeindruckt davon, dass die halt Urzeit heißen und es passiert genauso viel wie bei einer fucking fleischfressenden Pflanze.
Ich bin immer noch extrem beeindruckt davon, dass es diese Urzeitkrebse gab, die einfach, weiß ich nicht, 10 Jahre in so einem Yps oder Mickey Mouse Heft rumliegen. Hier, das habe ich gesagt, auch nochmal für unsere Poetry Slam Fest. Yps Heft, das ist was Deutsches. Und,
du meinst 10 Jahre in dem, also da gibt's eine Korrelation, ne, zwischen dem Grottenolm, der 10 Jahre nicht frisst und den 10 Jahren im Mickey Mouse Heft?
Ich find's einfach krass, dass du dieses Pulver hast und du denkst, das ist irgendwie so, es sind so Sägespäne oder Curry, aber es sind Eier und wenn du da Wasser dran machst, dann kommt da Leben raus. Ich find das schon relativ creepy und ziemlich gut.
Ja, also die Faszination verstehe ich komplett. Und genau da hört es dann aber auch auf.
Hey. Ey, das ist... Ich finde es echt gut, dass wir einen Podcast machen, um diese Takes irgendwie so rauszuhauen hier in die Welt.
Aber ja, ich finde, ich weiß nicht, dann ist es irgendwie so, dass sich da bewegen sich halt so... Weiß nicht, dann flirren halt Sachen durch die Gegend. So wie die Hautfetzen am Grottenolm. Es ist dann halt nicht mehr so faszinierend. Ich hatte übrigens mal, apropos so kleine Terrarien und so, das habe ich dir tatsächlich auch noch nie erzählt und du wirst gleich denken, ja, warum solltest du mir das auch jemals erzählt haben? Ich hatte mal eine Schnecke als Haustier. Ja. Da hat meine Mutter, wie? Ist es normal? Das wusste ich nicht, dass man Schnecken als Haustier hat.
Wir hatten Schneckenwoche in der 4. Klasse, wo wir alle eine Schnecke uns besorgen sollten. Und ich habe das gemacht und ich habe sogar für andere Kinder, die sich keine Schnecke besorgt haben, habe ich Schnecken mit besorgt, weil ich war gut da drin, Weinbergschnecken zu finden. Und dann hatten wir die sozusagen als Haustiere gehalten, so eine Woche lang. Aber ich habe das ja mit Julius zusammen, Shoutout to a real one. Das weißt du aber wahrscheinlich, dass unser Hobby schon seit wir 7 waren, Insekten und Fisch- und Schneckenzoos zu bauen in unserem Garten?
Nee, das wusste ich nicht.
Okay, seit wir 7 waren, war es Hobby von uns, Schnecken und
danke,
Insekten
dass du's wiederholst. Und
Fischzoos in unserem Garten zu machen.
Okay, krass. Hä, wie geil. Und dann habt ihr Eintritt genommen oder was ist genau passiert?
Nee, der Spaß an der Sache war die Gehege zu entwerfen.
Ihr habt quasi Rollercoaster Tycoon gespielt, halt nur in anders.
Ja. Ich geb dir kurz das Konzept, wie du ein Kellerasselgehege machst. Okay, Jakob?
Okay, hau rein.
Legst einen Stein auf den Boden und dann kommen Kellerasseln. Aber du kannst es halt richtig cool variieren. Also du kannst halt sozusagen, du baust dann so kleine Dörfer für die Kellerasseln. Du findest dann heraus, es gibt irgendwie 2 verschiedene Arten von Kellerasseln. Eine Art kann sich so irgendwie so zu einer Kugel machen und glänzt, die andere glänzt nicht. Und ist so die wacke Art von Kellerasseln. Du kannst herausfinden, dass wenn du einem Stichling eine Kellerassel zum Essen gibst, dass er sich daran übernimmt und dann am nächsten Tag stirbt. Du findest total krasse Sachen raus.
Crazy, Alter. Das klingt nach einem atemberaubenden Zoo.
Das war ein guter Zoo, Mann.
Nicht schlecht. Ja, jetzt ist irgendwie meine Schneckengeschichte kacke. Jetzt habe ich keine Lust mehr, meine Schneckengeschichte zu erzählen.
Schneckengeschichte hören, weil es ist doch auch spannend, irgendwie so zu vergleichen, wie war das bei dir, wie ist das bei mir. Weil ich finde es schön, dass man dann immer wieder feststellt, weißt du, alle Menschen haben komplett andere Erfahrungen und sind total individuell.
War das jetzt auch für meine Poetry Slam Fans so eine deep Message nochmal, oder was? meine Schneckengeschichte war, meine Mutter hat mal im, keine Ahnung, es dürfte so späterer Winter gewesen sein, ein Salat gekauft, so ein Bio-Salat. Und da war plötzlich eine kleine Schnecke drin. Und ich war so, eine Öko-Schnecke, Jan. Und,
so eine mit so einem Kringel auf dem Haus, oder?
Nee, Jan, die hatte Quadrate drauf, komisch.
Okay. Ja, siehste, da haben wir es wieder. Alle sind unterschiedlich in ihren Erfahrungen.
Ja, eine Eckenschnecke nennt man sie auch. Oh Gott, ja gut, Wortspiel für meine Poetry Slam Fans. Wie dem auch sei, auf jeden Fall war irgendwie klar, okay, es ist irgendwie zu kalt, um diese Schnecke rauszulassen. Also habe ich in so einer Art Terrarium, frag mich nicht, wo das her war, irgendwie mit Salat und allem, weil ich dachte, hey, die kommt aus dem Salat, die Schnecke, offensichtlich frisst sie gerne Salat. Und dann habe ich die wirklich über ein paar Wochen größer gezogen.
Das ist doch voll geil.
Die ist tatsächlich auch gewachsen, ja voll. Und jetzt kommt der traurige Teil. Dann habe ich sie irgendwann, als dann so Frühling war, und ich, also wie, wirklich, keine Ahnung, jetzt mal anderthalb Monate hatte ich die, was lange ist für so eine Schnecke, finde ich. Und dann habe ich sie in den Garten ausgesetzt und dann kam meine Mutter nach Hause. Wir unterhalten uns, ich wollte wieder in den Garten gehen und gucken, wie es der Schnecke geht. Und dann ist meine Mutter aus Versehen draufgetreten. Ja.
Das
Ende der Geschichte.
Das ein jähes Ende der Schnecke.
Das ist ein jähes Ende, ja. Ja, sorry, dass ich jetzt die Stimmung so runterziehe.
Nee, das ist okay. Ich hab gerade aus dem Fenster geguckt und ich habe gesehen, dass eine Taube gerade so eine ziemlich krasse Steilkurve nach oben an meinem Fenster dran gemacht hat. Und ich glaube, die brüten irgendwo hier ganz in der Nähe, weil ich hör jetzt immer auch immer so ein leichtes Gurgel-Gurgel
bei Zeiten. Ja, das baut's auch so. Wir haben ja über dem Balkon so eine Wellblech aus Plastik.
Stimmt, weiß nicht,
wie man das nennt, Wellplastik.
Ja.
Und da landen die Tauben gerade ständig und nisten da auch in der Nähe und es ist halt unfassbar laut. Also so Wellplastik über deinem Kopf mit Tauben drauf ist tatsächlich sehr stressig.
Das glaube ich.
Und da gurren die auch die ganze Zeit. Und tatsächlich hatte ich als Kind so eine Faszination für Tauben, hauptsächlich sie durch die Gegend zu jagen. Und als dann irgendwie Leute häufiger gesagt haben, Tauben sind die Ratten der Lüfte, habe ich angefangen, Tauben zu hassen.
Ja,
ich
und
mag
das,
Tauben irgendwie nicht mehr.
Genau, und das finde ich halt so krass, weil, ich weiß nicht, können Tauben irgendwas dafür, wie wir unsere Innenstädte irgendwie bevölkern und mit unserem Müll umgehen und überhaupt? Und, also ich würde das gerne mal untersuchen, aber ich denke mal, das sind alles Vorurteile, die auf nichts basieren und so, die Ratten der Lüfte, meine Fresse, guck dir die doch mal an, die sind total schön, also ich meine genau wie Ratten, bei Ratten verstehe ich den Hass, ja, ich verstehe ja Hass, ich versuche ja Leute zu verstehen, ja, also Rattenpest, okay, aber wo war die Taubenpest?
Jakob. Ja, Ratten auch dieser, vor allen Dingen ist auch Ratten haben ja diesen ekligen, unbehaarten Schwanz, den finde ich halt irgendwie eklig, ja, so, da kann nicht. Ich verstehen, der dass Leute sagen, ja. Es ist so, ich check nicht, wie Leute irgendwie Ratten zu Hause in irgendwelchen Terrarien haben können. Aber bei Tauben muss man tatsächlich sagen, wenn du dir die gesamten Stadtvögel so anguckst, die haben ja so eine mega shiny Brust. Das sieht ja eigentlich voll geil aus.
Also ja, die sind
nicht viel hässlicher als Enten.
Und die fliegen so laut. Weißt du, weil die sind so schwer.
Sehr laut, das stimmt.
Und das stimmt. Müssen Tauben fliegen sehr laut. Abrackern, um irgendwie so einen Flug hinzubekommen. Ich finde das cool.
Ja, das stimmt. Stimmt. Tauben sind so ein bisschen die kleinen Schwäne. Bei Schwänen hat man auch das Gefühl, die müssen sich richtig abrackern, um so endlich mal in die Scheißluft zu kommen.
Ja, um in die Pötte zu kommen, das stimmt. Aber wenn sie dann in der Luft sind, also hallo.
Ja, in der Luft sind sie richtig mächtig, da können Tauben nicht mithalten.
Schwäne haben ja so richtig die enorm schönen Flügel. Die haben ja diese weißen, extrem perfekt geformten Flügel, die ja dann irgendwie Vorbilder waren für Engelsflügel, was du ja weißt als Kunsthistoriker.
Nee, wusste ich nicht. Danke für den Fact tatsächlich.
Habe ich mir ausgedacht, aber ich gehe irgendwie davon aus, weil guck dir doch mal Schwanenflügel an. Die sind so wirklich so weiß und perfekt und sehr groß.
Ja, du hast absolut recht. Du hast wirklich absolut recht. Es ist, und übrigens eine Sache, die mir bei Tauben auch gerade einfällt, es ist so, ja, okay, nee, lass unsere Innenstädte bauen, was machen wir? Okay, so öffentliche Skulpturen, das ist doch schön, so Kunst macht die Leute doch glücklich, ja, cool. Ah, nee, und dann lass uns jetzt Stacheln drauf bauen.
Ja, Alter.
Was soll das?
Gott.
Das ist richtig, das ist so, ich finde, diese, lass doch lieber von Tauben alles vollscheißen und Tauben darauf sitzen, die Stacheln machen alles viel schlimmer, als es Tauben jemals machen könnten.
Ja.
Meine These.
Ich stimme dir dazu.
Jan, ansonsten habe ich noch eine andere Frage, wo wir gerade, ich liebe ja eigentlich immer die Folgen, wo wir in die Kindheit abdriften, weil das doch die Zeit war.
Eigentlich, ich finde es auch
weil
gut.
Weil das die Zeit war, als wir beide noch glücklich waren.
Ja. Ich finde es auch, macht Spaß, ist so ein einfaches Thema, weil dazu hat man immer was zu sagen. Ich finde es aber andererseits, ist es auch immer so ein Ding von wegen so, oh Gott. So, es ist schon so viel passiert, so. Hoffentlich passiert noch mehr. Also, ich komme mir dann immer so alt vor. Weißt du, was ich meine?
Ja, Jan, ich bin ja gerade wie du 32 jetzt geworden.
Okay.
Da hat man natürlich auch einfach eine andere Sicht aufs Leben. Bla. Zuckerrübensirup.
Yes.
Es gibt immer wieder, je länger ich in Hessen wohne, was ja dein Lieblingsbundesland ist, merke ich, dass es so manche Sachen gibt, die so näher, die ich vermisse und wo ich denke, krass, ich glaube, das ist norddeutsch. Also irgendwie, ist steile These, aber ich würde sagen, Zuckerrübensirup ist mehr so ein norddeutsches Ding.
Ja, natürlich.
Und je weiter man gen Süden kommt, sagen Leute, nee, Kümmel ist geiler.
Was ist, Kümmel das Gewürz?
Ja, Leute machen in Bayern sich lieben Kümmel.
Anstatt
Zuckerrübensirup
machen die sich so eine
Nein,
Schicht.
Ich habe das einfach in Relation Kümmel. Gesetzt, das ist Quatsch, das hat nichts miteinander zu tun.
Jakob, willst du einen richtig weirden Fun-Fact hören?
Ich möchte aber gleich noch über Zuckerrübensirup sprechen, Jan.
Das
aber
ist
bitte.
Ein weirder Fun-Fact über mein Life und Zuckerrübensirup. Eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt, ist eine Zuckerrübenraffinerie.
Hä?
Ja.
Und da sind deine Eltern mit dir hin, wie, oder was?
Ja, ich war mit meinem Papa auf dem Fahrrad, auf so einem Kinderfahrradsitz. Und ich erinnere mich, wie er da so hinzeigt und ich erinnere mich, dass er mir da erklärt hat, dass da die Zuckerrüben verarbeitet werden. Und da war ich 3.
Das ist ja mega geil von deinem Vater.
Das ist sehr gut von meinem Vater und es ist weird, dass das meine erste Erinnerung ist. Aber sehr patriotisch niedersächsisch wahrscheinlich auch, wie wir jetzt festgestellt haben.
Ich hab jetzt irgendwie gedacht, ihr wart mit der Familie in so einer Zuckerrübensirupfabrik.
Das wäre auch
weißt
cool.
Weißt du, so wie man in eine Brauerei geht und sich da mega einen reinschallert, sitzt man dann da und
hast
hat
das mal
extrem
das
viele
gemacht?
Brötchen.
Ich würde das
hab's
mal
auch
machen,
nie gemacht. Ich habe es auch nie gemacht. Ich finde das Konzept aber bis heute ziemlich gut. Nur, dass man in der Zuckerrübensirupfabrik dann halt einfach super viel Zuckerrübensirup essen kann.
Einfach so mit Löffeln aus Schüsseln.
Also nicht aus diesen gelben Pappdingern, sondern Schüsseln.
Ja.
Direkt übrigens, das Zuckerrübensirup-Game wurde ja dann komplett einfach revolutioniert von diesen Dingern mit dieser Wabe unten. Weißt du, wo du so wie eigentlich wie eine Ketchup-Packung, wo du so rausdrücken kannst.
Das stimmt, das war eine Revolution.
Und irgendwie hat Zuckerrübensirup einfach 30 Jahre verpennt, dass sie das auch benutzen könnten für ihr Zuckerrübensirup, sondern sie stattdessen diese gelben Eimer, wo spätestens ab der Hälfte eigentlich alles schon mit so Butter schlieren.
Ja, es geht echt nicht so gut
klar. Voll war.
Ja, sendet uns gerne Zuckerrübensirup aus Niedersachsen nach Frankfurt, Postfach 60320.
Was safe deine Postleitzahl übrigens gerade war.
Ja, übelst gedoxt an dieser Stelle.
Ich glaube, Zuckerrübensirup ist eine spezielle Sache. Also ich werde dafür ungefähr so schräg angeguckt wie Maggi. Also bei Maggi, es stimmt, hat auch eine wirklich sehr ähnliche Verpackungsform, Jan. Was war das?
Jetzt bohrt hier jemand, egal, ignore it.
Ah, oder rausschneiden, Jan, ne?
Okay.
Ich habe meine Noise Reduction Kopfhörer auf und dich wirklich eigentlich atemberaubend laut auf meinen Ohren, muss ich sagen.
Gut.
Also ich habe wirklich das Gefühl, du sitzt 2 Zentimeter neben mir und redest so ein bisschen zu laut wie meine Mutter am Handy, weil sie meiner Meinung ist, man telefoniert eher über eine weite Distanz, deswegen muss
das
man halt
so
relativ
witzig,
laut sein.
Das ist so witzig, dass alte Leute das machen.
Ja.
Das ist so geil. Yo, hallo. Ja, nicht, hier ist alles normal, ne? Ach ja, weißt ja, wie das ist, ne? So, Leute, da sind Mikrofone drin.
Ich liebe das. Wobei, ich mache mich da immer bei meiner Mutter drüber lustig und Lara hat gesagt, ich mache das selber auch voll. dass ich immer so mega laut telefoniere. Aber meine Mutter begründet es halt auch damit. Ich würde sagen, okay, ich bin einfach dumm und laut. Das wäre meine Begründung dafür.
Deine Mutter ist klug und laut am Telefon. Ja.
Jan, yes. Warum, du weißt ja eigentlich im Prinzip mehr oder weniger alles. Was denn?
Nix, bitte.
Wieso lachst du? Warum sind viele Häuser pissgelb gestrichen? Ich verstehe das nicht. Ja. Bei uns gegenüber war eine Baustelle, wo man so dachte, oh Dicker, dein Ernst, das war jetzt ein Dreivierteljahr, by the way, drei Häuser weiter, als die eine zu Ende war, hat sofort die nächste angefangen, es ist super, egal. Und dann haben sie so ein Haus, wirklich, was wirklich abgefuckt war, echt gut renoviert, ein neues Stockwerk draufgesetzt, wo man echt denkt, Alter, jetzt sieht's plötzlich ganz passabel aus. Und dann haben sie sich gedacht, lass es uns in Pissfarben streichen. Mhm. Warum ist das so, Jan?
Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal jemand so pseudowissenschaftlich so Farben, so Charakter gegeben hat und dann irgendwie so gesagt hat, so gelb ist beruhigend oder gelb ist Harmonie oder irgendwie so ein Bullshit, den man, wenn man es noch ein zweites Mal untersuchen würde, was aber keiner macht, sofort rausstellen würde, so nee, Farben haben keine dazugehöriges Gefühl, sondern sind sehr kontextabhängig, aber es macht keiner und deswegen werden jetzt Sachen pissgelb gestrichen, weil pissgelb für Harmonie steht.
Stimmt, danke. Ich halte diese psychologische Wirkung von Farben auch für eine sehr steile Theorie oft.
Alter, ich könnte eine stundenlange Tirade halten gegen psychologische Experimente, weil es ist halt so, Psychologen sind, okay, ich übertreibe jetzt, ja, aber das sind vollkommene Idioten, ja, weil sie versuchen gesellschaftliche Kategorien naturwissenschaftlich zu untersuchen. Diese Vollidioten. Weißt du, die versuchen dann so, okay, lass mich ein beschissenes Psychologie-Experiment mal kurz ausdenken, so. Lass uns doch mal untersuchen, ob Männer Frauen wirklich anstrengend finden und finden, dass sie zu viel reden. Okay, ich überlege mir mal ein Setup. Okay, wir brauchen 10 Männer und 10 Frauen. Und wir schließen an den Mann, schließen wir an den Kopf, schließen wir so Elektroden. Und dann müssen die Frauen sich denen gegenübersetzen und reden. Und wenn die genervt sind, wenn wir die Nervelektroden anspringen, dann haben wir ein Ergebnis. Und es ist halt so, Junge, guck dir erstmal deine Begriffe an. Guck dir an, wie ist der Begriff Mann, wie ist der Begriff Frau entstanden, wie ist der Begriff zu viel reden entstanden, wie ist der Begriff nervig entstanden. Das sind alles historisch kontingente Begriffe, die sich geändert haben, die in jeder Gesellschaft, in jeder Kleinfamilie anders definiert sind und sich anders entwickelt haben. Und du kannst die jetzt nicht als naturwissenschaftliche Variablen definieren und festlegen und dann mit Werten versehen. Und damit wird so viel Schlunderknack betrieben, Jakob.
Also ja, als... Ja, Jan,
das mit den Farben, das mit den Farben ist harmlos, ja? Aber dann kommen auch so beschissene Sachen wie wir haben wissenschaftlich untersucht, ob Homosexuelle wirklich modebewusst sind oder ob Frauen wirklich schlecht Auto fahren können. Und es ist dann immer so, Mann, es ist,
das aber Jan, ist nicht. Das sind jetzt auch die RTL-Psychologen, ne? Also das ist dieser eine Psychologe, wo sie rausgefunden haben, ah krass, das ist der von dieser ganzen Zunft, der relativ dämlich und bühnengeil ist. Lass ihn mal immer für die RTL-Nachrichten interviewen.
Okay, also, den kenne ich nicht, aber ich habe das Gefühl.
Es gibt aber in jedem Job diese schwarzen Schafe, die sich für diese Boulevardmedien hergeben und so Aussagen treffen, wo man denkt, ja, boah, puh, also ich glaube, da sprichst du jetzt wirklich nicht für alle und pauschalisierst es doch krass und sitzt ProSieben da und sagt sich, wir haben diesen einen Udo, den können wir immer anrufen, wenn's so um psychologische Sachen geht und der knallt uns immer zitierfähiges Material raus. Ob das jetzt alles mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft kompatibel ist, fuck it, Alter. Also insofern halte ich das für gewagt und ich kann natürlich da auch sehr fundiert mit argumentieren. Ich habe ja Psychologie im Nebenfach studiert, ja.
Ah, auch so, Entschuldige, dann habe ich jetzt so ein bisschen übrigens, so die in den Vorgarten gekackt, ich verstehe.
Ja, aber nur in den Vorgarten. Ja, mein Hintergarten ist noch astrein gepflegt. Nee, ich hab wieder mal eine sehr schöne Diskussion mit Lara, die ja wirklich Psychologie studiert hat.
Ja.
Und immer wenn sie irgendwas sagt im Gespräch mit anderen, immer so, ja, aus psychologischer Sicht ist es ja so, sag ich mal, ja, also wirklich, sag mal so, ich habe das ja auch im Nebenfach studiert und er sagt dann immer irgendwas Unqualifiziertes und sie hasst das, weil ich auf meiner Homepage lange auch, Jakob Schwertfeger hat Archäologie, Kunstgeschichte und Psychologie studiert. Ach, und immer so, nein, Jakob, hast du nicht, du hast
aber
keine
stimmt,
Ahnung
davon. Das ist auch
davon.
Sowas, was, glaube ich, auch so ein paar Poetry, sorry, ne, ich liebe euch, Leute, aber ich glaube, das ist sowas, so so ein paar Bildungsbürger auch schon so sehr stark wertschätzen, so eine psychologische Background.
Ja, und was ja häufig, glaube ich, gemacht wird, das, da habe ich mal, also es ist eine These jetzt von mir, dass man ja manchmal so Autoren, also gerade so bei Büchern hinten liest, hat Sinologie, vergleichende Literaturwissenschaften, Philosophie, Soziologie und Grottenolmologie an der Universität Ulm studiert. Ja. Und man denkt sich so, hat er in allem einen gleichwertigen Abschluss oder zählen wir jetzt auch die Fächer auf, die er nach einem Semester abgebrochen hat? Ja. Oder halt so lächerlich, also sorry, aber Magister-Nebenfächer sind halt auch wirklich nicht ernst zu nehmen. Also dass ich sowas wie Archäologie und Psychologie überhaupt mir auf die Fahnen schreiben kann. Und Jan, du weißt, ich schreibe mir viel auf die Fahnen, weil ich Fahnen liebe.
Ja, es ist eine große Fahne und da passt viel drauf und es muss dann auch irgendwie gefüllt werden.
Aber dass ich mir das auf die Fahnen schreiben kann, ist eigentlich eine Frechheit. Kunstgeschichte im Hauptfach, safe, da würde ich auch sagen, habe ich Ahnung von Archäologie und Psychologie. Ich weiß, die einzige Ahnung, die ich habe, dass ich weiß, dass das Fach relativ komplex ist, weil ich gelernt habe, dass ich ganz viel nicht weiß. Das ist das Einzige, was ich weiß aus den
Fächern. Und das ist immerhin schon mal was, ja, das ist...
Stimmt?
Ja.
Stimmt, aber nicht viel.
Ja.
Es ist was, aber nicht viel.
Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Ja, klar, irgendwann wird es dann einfach echt nur noch diese Distinktion und dieses Aura von Intellektualität.
Genau. Das wird damit irgendwie suggeriert, dass diese Leute, die diese Bücher geschrieben haben, irgendwie so, halt so krasse Überflieger sind.
Ja.
Und das glaube ich oft nicht.
Ja.
Hätten wir jetzt endlich mal Autoren, Biografien zerstört.
Ja. Ich möchte nochmal betonen, dass ich meine Hasstirade auf jeden Fall auf alle Psychologen ausdehne. Das möchte ich nur nochmal schwarz auf, grau auf blau in der Audacity-Datei haben.
Das war ein lustiger Meta-Joke, ja. Da habe ich mir tatsächlich sogar dreimal aufs Bein geschlagen, alleine hier in einem Zimmer sitzend.
Das freut mich sehr.
Während wir aufnehmen, guckst du auch die ganze Zeit auf die Audacity-Soundwellen. Ja, absolut.
Weil wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie so ein Internetfenster aufmache, dann ist meine Aufmerksamkeit komplett verloren. Deswegen ist das eigentlich ganz gut, diesen Wellenausschlag meiner Stimme zu gucken.
Voll, und ich mach's aber auch so, wenn ich lache, dass ich meinen Kopf dann, also ich lache schon wirklich auch aus dem Herzen, Jan, weil ich dich sehr mag, aber wenn ich dann ein bisschen zu sehr lache, achte ich schon auch drauf, wenn ich sehe, oh, die Soundwelle wird beim Lachen zu laut, leg ich den Kopf doch ein bisschen in den Nacken.
Ja.
Also ich bin da sehr gewissenhaft.
Liebe Leute, ist Professionalität und Showbusiness.
Wahrscheinlich könnte man Showbusiness genauso zusammenfassen, dass es kontrollierte Affekte sind. Also, ich sag's nur aus Psychologie-Nebenfachsicht, ne?
Ja.
Klar. Hey Jan, ich wusste nicht, dass du so einen Hass auf Psychologen hast.
Nee, ich habe wirklich, das kam jetzt gerade auch wieder in meinem Leben vor, dass mir immer wieder solche pseudowissenschaftlichen Studien über den Weg laufen, wo halt ein ganz klar soziologisches Thema versucht wird zu naturalisieren. Und das ist eigentlich immer politisch extrem rückwärtig und problematisch und halt einfach falsch.
Glaube ich, also voll, aber das sind halt auch so nur ein Bruchteil dieser Experimente und ja klar, diese Art der Experimente ist halt unfassbar dämlich, Mann. Also das ist so, wo man denkt, ach so, du hast eine These, die ist schon an sich einfach basierend auf dummen Stereotypen und dann denkst du dir was aus, um dir diese Stereotype bestätigen zu lassen.
Absolut, ja genau, das meine ich, ja.
Mit vermeintlicher Objektivität. Aber ja, das ist, wie gesagt, das ist dieser ProSieben-Udo. diese Experimente gehen alle auf diesen einen Typen auch zurück, tatsächlich. Das wissen viele nicht.
Okay, dann sagen wir hier offizielle Stance von Jan und Jakob Rode, wir sind Anti-Udo.
Wir sind Anti-Udo. Ja, das können wir, denke ich, so unterschreiben.
Okay.
Können einen Vertrag aufsetzen. Wie viele Verträge ich übrigens schon aufgesetzt habe, tatsächlich auch bis Mitte 20 mit Freunden. Ich habe zum Beispiel mal mit Dan den Vertrag aufgesetzt, dass wir bis Ende des Jahres ein Album fertig haben müssen.
Witzig.
Ja, haben wir nicht eingehalten.
Ah, witzig. Aber ja, ich kenne diese Tendenz.
So halt im Suff, weißt du, dass man sagt, lass einen Vertrag aufsetzen. Man denkt, ja, oder lass halt nicht machen, weil es ist egal morgen.
Geil.
Ja.
Aber was war so der Wortlaut? Das war so nach dem Motto, bis zum 31.12.2014 haben wir ein Album draußen.
Sonst, was weiß ich, keine Ahnung.
Musst du mir
sonst
eine Kiste bezahlen.
Ja, oder man kriegt eine Schelle oder so eine Scheiße.
Schelle. Das ist Zuckerbrot und Peitsche der Jungs. Kiste oder Schelle.
Genau. Das ist Zuckerbrot und Peitschenkiste oder Schelle. Genau, das ist der Modus gewesen.
Ja.
Ich
habe irgendwie aus irgendeinem Grund, also aus einem spezifischen Grund, den ich aber nicht sagen will, habe ich mit einer Bekannten aus dem Studium, habe ich so etwas wie einen Vertrag aufgesetzt, dass wir uns nicht küssen werden. Und es ist in Gedichtform gewesen. Und ich hatte meine eigenen politischen, situativen Gründe, warum ich diesen Vertrag aufgesetzt habe. Aber das Gedicht ist eigentlich ziemlich schön geworden. Soll ich es vorlesen? Ja.
Ja.
Wir werden uns niemals küssen. Das wird spannend. Dann haben wir etwas, das nicht kaputt gehen kann. Es sei denn, wir küssen uns, aber wir dürfen das nicht. Auch nicht vielleicht, doch. Auch nicht für nur ganz kurz. Auch nicht einmal. Das ist dann, als küssen wir uns nur, weil wir uns immerfort nicht küssen. Checke den nicht, den Satz, sorry, tut mir leid. Wir werden uns ewig nicht küssen. Stundenlang, dekadenlang. Alles zersetzt und verkümmert, nur wir nicht küssen uns noch. Auf den Trümmern der alten Wiese hinter dem verlassenen Baugerüst, nach dem Tag, an dem die Aliens kamen, weißt du noch, wie wir uns nicht küssten und der See war ein Flammenmeer? Werden wir fragen.
Erstmal, ich habe drei Anmerkungen.
Yes.
Erstens, cool, dass Aliens drin vorkommen. Zweitens, Danke. Das ist wirklich ein gutes Gedicht.
Danke.
Und drittens, Jan, wieso hattest du das gerade direkt parat? Hast du diesen ganzen Podcast angelegt, so ja, okay, und dann lenke ich das Gespräch mit Jakob sukzessive, dass er irgendwann selber denkt, dass er unterschrieben sagt und an Verträge denkt. Du hast mich irgendwie so psychologisch so geprimed, weil du liebst ja Psychologie, ja. Dass ich dann irgendwann sage, ja, und ich habe selber Verträge aufgesetzt und du dann sagst, und dann hattest du die ganze Zeit diesen Zettel fein säuberlich neben dir liegen oder wie kamst du drauf?
Ja, das ist so.
Jan, wieso hattest du diesen Vertrag griffbereit?
Ich wollte das Gedicht vorlesen und dann habe ich mir überlegt, wie bringe ich Jakob dazu, dass seine Gedankengänge genau dahin gehen, dass ich dieses Gedicht vorlesen kann.
Stress mich nicht, Jan. Jetzt sag mir, wieso du das parat hast.
Okay, folgende Situation. Das ist 2020, Leute. Wir haben eine Pandemie und wir machen alle Homeoffice und das bedeutet, wir arbeiten nicht. Behauptet nichts anderes, okay? Leute, ich will es nicht hören. Und ich gehe damit folgendermaßen um, dass ich allen Leuten, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, schreibe und sie frage, was so bei ihnen geht und ihnen so Selfies schicke. Und mit dieser Freundin haben wir uns halt daran erinnert, dass es diesen Vertragsgedicht gab und dann hat sie das mir abfotografiert und deswegen habe ich das gerade in meinem Handy drin.
Ah, okay, krass. Weil das war ungefähr so, als würde ich diesen Vertrag mit Dende, den ich halt vor irgendwie 7 Jahren geschlossen habe, im Vollsuff auch einfach easy in meinem, in meinen Ablageordner auf dem Schreibtisch, halt, weißt du, diesen.
Okay, hier ja, Mietvertrag, okay, Tag, das ist Handy, hier so sind die Vertrag. Sachen mit Dende.
Immer griffbereit.
Ja. Würde ich gerne lesen. Was gab's da noch so? Oder war das jetzt so das Highlight an Verträgen?
Das war genau das, wo ich gesagt habe, sag, weil ich eigentlich an dieser Stelle sagen wollte, ehrlich gesagt, es ist der einzige Vertrag, an den ich mich erinnere.
Ja, okay.
Das ist oft so, dass ich Sätze anfange mit, Alter, das mache ich wirklich ständig und dann erzähle ich eine Geschichte, die ganz gut ist und merke dann, das ist aber auch wirklich die einzige.
Und das ist auch vollkommen okay. So ist die Welt.
Ja, es ist dann halt häufig in Gesprächen, tisches Gespräch woanders hin und man muss keine zweite Geschichte erzählen.
Ja.
In so einem Podcast allerdings,
und denkst du so, da bin ich nochmal gerade weggekommen.
Genau, und in so einem Podcast aber, wo es darum geht, on topic zu bleiben und nicht ständig rumzutitschen, wird es halt schwierig, wenn dann, ah ja, cool, und was ist deine zweite Geschichte? Ja, sie existiert nicht.
Ja.
Es ist enttäuschend, so wie meine Mutter auf die Schnecke getreten ist.
Oh Gott, ja.
Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, Jan, ne?
Das stimmt. Peace out, Leute. Checkt uns auf Instagram. Wir haben jetzt einen Instagram-Account für den Podcast. Er heißt
Jan und Jakob Radio, alles zusammengeschrieben.